Ich würde sogar sagen, es fängt bei Selbstvertrauen an. Diese Fähigkeit, Risiken einzugehen, Risiken zu tragen. Gerade jetzt so wichtig, nicht in eine Absicherungskultur und in Angst und Kontrolle zu verfallen. Und das ist Selbstvertrauen. Da fängt es bei Selbstvertrauen ganz stark an. Dann die Fähigkeit, in andere zu vertrauen. Da geht es so um Fähigkeiten und um Vertrauenswürdigkeit wahrzunehmen bei anderen Menschen. Und dann das Vertrauen in der Gruppe, im Team. Und das ist die psychologische Sicherheit. Also die Atmosphäre im Team wahrzunehmen und auch eine herzustellen, in der Menschen sich trauen, das zu sagen, was wirklich ist.
Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance.
Liebe Karen, herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge. Es ist mir wirklich eine sehr, sehr große Freude, dass wir heute zusammenkommen nach circa 1,5 Jahren erster Verabredung. Also von daher freut es mich wirklich sehr. Und bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich dich natürlich gerne bitten, einfach mal vorzustellen, wer bist du, was macht dich aus? Und gerne würde ich auch hören, was richtig Feuer und Flamme für dich ist.
Danke dir. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir es endlich geschafft haben und ich hier sein darf. Vielen Dank dir. Zu mir. Ich bin Karin. Ich bin Executive Coach und ich kümmere mich mit Herz und Seele darum, dass Führung zukunftsfähig wird. Das heißt, ich beschäftige mich damit, welche Skills brauchen wir in der Führung, je nachdem, wie sich auch die Welt und die Wirtschaft entwickelt. Und ich spreche darüber auf Bühnen. Ich coache Führungskräfte. Ich vermittle die Skills, die wir brauchen. Und das wirklich jetzt inzwischen seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, seit 17 Jahren ist das mein Herzensthema.
Wow, okay. Also das allein ist schon, zeichnet dich als Profi aus, wenn man schon so lange ein bestimmtes Thema verfolgt. Ich würde aber gerne deine Bescheidenheit kurz zur Seite legen, würde gerne noch einen drauflegen. Also du bist nicht nur Executive Coach, du bist auch Buchautorin. Du hast schon ein sehr erfolgreiches Buch veröffentlicht. Und wie ich gerade erfahren habe oder neulich erfahren habe, das zweite Buch ist quasi fertig geschrieben. Darfst du schon darüber was erzählen?
Ja, ich darf jetzt auch endlich was darüber erzählen. Und das ist total schön, weil ich unglaublich ungeduldig bin und so ein Prozess dann doch immer lang ist. Aber jetzt darf ich sagen, das zweite Buch ist fertig und heißt Feel Safe, Be Brave. Und es geht um psychologische Sicherheit.
Ein sehr klangvoller Name. 2, 3 Sätze, worum es geht und dann steigen wir aber in das Thema ein.
Sehr gerne. Genau, es wird um psychologische Sicherheit gehen, vor allem warum wir sie jetzt brauchen, um die Herausforderungen zu lösen, vor denen wir gerade stehen, was wirtschaftlich unsere Situation angeht, was auch die Fähigkeit angeht, die uns gerade so ein bisschen fehlt, mutig zu sein, Entscheidungen zu treffen, Dinge loszulassen und zu innovieren. Und vor allen Dingen steht im Buch auch drin, wie wir das mit wenig Aufwand herstellen können.
Wahnsinn. Also den ersten Käufer hast du schon und ich hoffe, dass ich es irgendwann mal sogar schaffe, mit deiner Signatur dieses Buch zu bekommen. Also
auf jeden Fall.
Sehr gut. Ich will es auf jeden Fall lesen. Genau. Bevor wir jetzt aber in das eigentliche Thema, Leadership ist heute das Thema, einsteigen, vielleicht noch ein kleiner Hinweis an alle Zuhörer oder Zuschauer. Wenn euch die Folge gefällt, wenn euch der Podcast gefällt, gerne folgen, Sterne geben und Daumen hoch. So, Karin, jetzt zum Thema Leadership. Leadership ist ja grenzen- und bereichsübergreifend und ich glaube, gerade in den Zeiten, die wir auch gerade in Deutschland erleben, die auch immer wieder kommen, Unsicherheit, geht es um mehr als nur um Effizienz und um Zahlen. Mein Background ist Finanzler, daher komme ich natürlich und deine auch. Es kommt auch auf richtig und gutes Leadership an. Warum?
Ja, absolut. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und behaupten, ganz frech, wenn wir die ganzen menschlichen Komponenten in der Führung wirklich, wenn wir denen den Raum geben, den sie brauchen, dann kommen die wirtschaftlichen Erfolge und die entsprechenden Zahlen, die kommen dann automatisch mit. Das ist meine ganz dreiste Behauptung. Ich würde behaupten, du hast es ja gerade gesagt, ich komme auch aus der Bank, ursprünglich mal aus dem Finanzbereich und was ich sehe, das tun wir jetzt gerade sogar wieder mehr in der Krise. Was ich sehe, ist, dass wir oft über die Zahlen steuern, über die Zahlen führen und über unseren Auftrag, wirtschaftlich zu agieren, führen wir gerne. So nach dem Motto, wir sind ja hier ein Unternehmen, wir müssen ja auch Umsatz machen, wir müssen Gewinne machen. Das ist oft der Führungshebel. Das weckt keine Emotionen, das begeistert niemanden, bindet niemanden. Und was wir aber nicht machen, ist, über diese menschlichen Faktoren zu führen. Also über das Bedürfnis gesehen, gehört zu werden, über die Beziehung, über positive Emotionen und über Sinn, über all diese Dinge, denen wir schon in den letzten Jahren, finde ich, auch durch die New Work-Bewegung zwar mehr Beachtung geschenkt haben, die jetzt aber gerade durch die Krise wieder komplett hinten überfallen, weil viele in autoritäre Führungsstile zurückgeraten.
Das heißt, du stellst die Behauptung auf, dass Führen mit KPIs ganz klassisch, ne? Also meine Führungskräfte werden durch KPIs, Bonus und so weiter geführt werden, dass das allein nicht ausreicht, ne?
Genau.
Da kann ich natürlich gar nicht widersprechen, weil auch bei uns, wir sehen es ja auch, wenn wir Transformationen machen, kommt es oft oder meistens aus der Ecke, ja, wir brauchen eine neue Strategie, wir wollen performanter werden, wir wollen unseren Finanzbereich richtig aufstellen und nur ganz selten kommt von vornherein und wir brauchen aber auch einen neuen Führungsstil. Und ich glaube tatsächlich, dass bei all der Strukturierungen und Strategien und so weiter Führungshebel der entscheidende Hebel ist, damit alles andere funktioniert, oder? Und jetzt kommt Werbung. Kennst du das? Der Arbeitstag beginnt, du klappst den Laptop auf und wirst erstmal freundlich von einem Berg offener Rechnungen begrüßt. Unbezahlte Lieferanten, überfällige Zahlungen, Angebote, die irgendwo zwischen fast bestätigt und hoffentlich hat's jemand gesehen, schweben. Kurz, dein Tag startet nicht mit einem Kaffee, sondern mit einer kleinen Finanz-Adventure-Quest. Aber es geht auch anders. Mit Sage. Heute stelle ich dir den Business-Software-Anbieter Sage vor. Seit über 40 Jahren verlässlicher Begleiter von mehr als 2 Millionen Unternehmen weltweit. Und jetzt mit einem cleveren neuen Teammitglied. Sage Copilot, dem KI-Assistenten in Sage Active. Der Copilot von Sage erledigt für dich den morgendlichen Zahlenspagat. Er fasst alles Wichtige zusammen, erinnert an Fälligkeiten, weist auf offene Posten hin und schreibt sogar freundliche, bestimmte oder wirklich jetzt bitte E-Mail-Entwürfe für Zahlungserinnerungen. Du wählst nur noch den Tonfall aus. So startest du endlich mit einem klaren Kopf in den Tag und kannst dich wieder auf Wachstum, Ideen und echten unternehmerischen Impact konzentrieren. Und wenn du Sage Active mit Copilot einmal selbst ausprobieren möchtest, gibt es für alle Nice to Know for CFO Podcast-Hörerinnen und Hörer ein exklusives Angebot. Du erhältst 50% Rabatt auf die ersten 12 Monate der cloudbasierten Buchhaltungslösung Sage Active inklusive Sage Copilot. Ideal, um die Kombination aus digitaler Buchhaltung und KI-Unterstützung direkt im eigenen Arbeitsalltag zu erleben. Neugierig geworden? Dann probier es einfach aus. Alle Informationen findest du unter sage.com/CFO-Podcast. Buchstabiert sage.com/CFO-Podcast. Werbung Ende.
Genau, genau. Wir denken gern vom Ergebnis her. Es ist wunderschön, wie du das gerade beschrieben hast. Wir müssen unseren Bereich effizienter aufstellen. Wir müssen unsere Strategie irgendwie aufstellen. Wir müssen dies, das, jenes. Das ist so oft vom Ergebnis her gedacht. Gerne auch wird dann ja gesagt, wir wollen eine bestimmte Art von Kultur. Mhm. Und Kultur ist ja auch immer nur das Ergebnis dessen, was wir tun. Also Verhalten erzeugen Verhältnisse, wie es so schön heißt. Und was wir dann nicht tun, und dann arbeiten wir am Ergebnis, aber was wir nicht tun, ist uns zu überlegen, was wäre denn die Investition, die wir tätigen müssen, damit dieses Ergebnis dabei rauskommt, sondern wir versuchen nur mit Fokus auf das Ergebnis, dieses Ergebnis zu erzielen. Und die Investition, die fehlt oder ist oft die falsche. Und ich würde sagen, die Investition ist immer, immer, egal was ich erreichen will, eine entsprechende Führung, die dorthin zielt. Dafür ist Führung da.
Du verbindest ja das Wort Führung, so wie ich das immer höre und lese, ganz stark mit dem Wort Vertrauen. Inwiefern hat Führung auch mit Vertrauen? Warum ist es so, so eng miteinander vernetzt?
Super Frage. Auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ich fange mal bei der wahrscheinlich wichtigsten an. Wenn wir führen, und da bin ich jetzt wieder bei den menschlichen Komponenten ausschließlich. Wenn wir führen, dann haben wir einen Entwicklungsauftrag am Menschen. Also der Kern von Führung ist die Entwicklung der Menschen, für die ich Verantwortung trage.
Und nicht nur Aufgaben delegieren, was oft verwechselt wird.
Ja, genau. Weil wenn mich die Leute nicht interessieren, interessiert die Leute auch nicht, was ich von ihnen will. Das müssen wir uns einfach ganz klar machen. Erst wenn ich mich wirklich für sie interessiere, interessieren sie sich dafür, was ich von ihnen will. Das ist eine logische Schlussfolgerung. Der Mensch ist total clever. Und geben geht nun mal vornehmen. So, das heißt, wir haben einen Entwicklungsauftrag und das funktioniert nicht anders bei Erwachsenen als bei Kindern. Ich sehe es bei meinen Kindern jeden Tag. Und nein, das soll nicht heißen, dass Mitarbeitende mit Kindern zu vergleichen sind. Aber wir sind alle Menschen und wir funktionieren nun mal nach den gleichen Entwicklungsmechanismen und dahinter stehen die gleichen Entwicklungstheorien. Und wenn ich jemanden entwickeln möchte, dann brauche ich Zutrauen und Vertrauen in diesen Menschen, weil die Grundeinstellung immer sein muss, ich glaube an dich. Immer. Und wir tun ja gerade das Gegenteil bei der Arbeit. Ich glaube an dich muss die Grundhaltung sein. Deswegen ist Führung und Vertrauen unweigerlich miteinander verwoben. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass wir BeziehungsgestalterInnen sind in der Führung. Also wir sind EntwicklungshelferInnen und wir sind BeziehungsgestalterInnen. Und auch die Grundlage einer jeden Beziehung, die tragfähig sein soll, ist definitiv Vertrauen. Das heißt, ich muss mich mit meiner Vertrauensfähigkeit auseinandersetzen, wenn ich eine Führungsaufgabe ernsthaft und zukunftsfähig ausführen will.
Mhm. Vertrauen heißt ja Vertrauen in meine Mitarbeiter, vielleicht aber auch in meine Vorgesetzten und Kollegen reinbringen. Und das heißt aber auch, ja, eine Art psychologische Sicherheit zu schaffen, oder? Dass die Mitarbeiter sich trauen, Sachen zu widersprechen oder vielleicht auch trauen, sich vielleicht auch Fehler zu machen, um daraus wieder zu lernen, oder?
Ja, genau. Ich würde sogar sagen, es fängt bei Selbstvertrauen an. Diese Fähigkeit, Risiken einzugehen, Risiken zu tragen. Gerade jetzt so wichtig, nicht in eine Absicherungskultur und in Angst und Kontrolle zu verfallen. Und das ist Selbstvertrauen. Da fängt es bei Selbstvertrauen ganz stark an. Dann die Fähigkeit, in andere zu vertrauen. Da geht es so um Fähigkeiten und um Vertrauenswürdigkeit wahrzunehmen bei anderen Menschen. Und dann das Vertrauen in der Gruppe, im Team. Und das ist die psychologische Sicherheit. Also die Atmosphäre im Team wahrzunehmen und auch eine herzustellen, in der Menschen sich trauen, das zu sagen, was wirklich ist.
Das ist interessant, was du sagst. Also Vertrauen in sich selbst. Ich beobachte tatsächlich immer wieder, und ich weiß nicht, wie es dir geht, dass die heutige Managementkultur tatsächlich sich selten oder immer seltener traut, weil Fehler werden oft führen oft zu Konsequenzen und davor haben Führungskräfte Angst und daher sind sie eher, so wie du das auch gesagt hast, das nehme ich auch ein, einer beschützenden Haltung, ne? So Status quo möglichst lange erhalten bleiben, weil alles, was ich darüber hinaus mache, könnte ein Fehler sein, könnte zu Konsequenzen führen, ne?
Und das ist so ein wichtiger Punkt. Du bist ja jetzt auch aus dem Finanzbereich, ich auch. Und ich sehe auch jeden Tag, heute bin ich ja jetzt in allen möglichen Unternehmen unterwegs, aber ich sehe Unternehmen aus allen Branchen, aus allen Größenverhältnissen und ganz regulierte und ganz wenig regulierte Unternehmen. Und was sich wirklich sagen lässt, ist, die Unternehmen, die stark reguliert sind und wo es wirklich um viel geht, die vielleicht auch aufgrund der Gesetzeslage und Co. ganz, ganz auf Nummer sicher gehen müssen, dass sie ihre Arbeit richtig machen. Also Krankenhausumfeld, genau, Banken, die auch super reguliert sind. Ne? Das ganze Gesundheitssystem, Versicherungen, Steuerberatung, alles, was so in diese Richtung geht. Da sehen wir tatsächlich weniger psychologische Sicherheit und wir sehen, dass auch mehr Aufwand notwendig ist, um psychologische Sicherheit herzustellen und Vertrauen, als in ganz wenig regulierten Unternehmen, weil nämlich genau das passiert. Wir sind in einer Kultur, in der Absicherung wichtig ist. Diese Absicherung ist aber total ansteckend und fördert unsere Angst, Fehler zu machen, weshalb wir überkompensieren mit Absicherung. Also wir überkompensieren und landen in einer Kultur der totalen Absicherung und Kontrolle, weshalb sich niemand mehr traut, Fehler zu machen, weil das in solchen Umfeldern dann ja auch oft mit Strafe verknüpft wird, also tatsächlich auch faktische Strafe. Und schon ist es super schwer, Vertrauen und psychologische Sicherheit herzustellen. Das sind meistens auch die Umfelder, in denen die Führungskräfte am wenigsten in ihre Mitarbeitenden vertrauen, weil sie immer das Gefühl haben, am Ende zeichne ich verantwortlich und deswegen muss ich den Prozess kontrollieren.
Ja, Moment, Moment. Da geht mir natürlich ein Licht auf, wo du das sagst. Ich meine, ich habe ja immer schon gewusst, dass Finanzler, also Menschen, die in Finanzbereichen, im Controlling arbeiten, anders gestrickt sind als Menschen aus dem Vertrieb, Produktion und Entwicklung. Und jetzt, wo du das sagst, wird es mir auch klarer, dass die Menschen aus den Finanzbereichen, wo es um Zahlen, Fakten, Genauigkeit und so weiter geht, automatisch, wenn ich dich richtig verstehe, in der Regel einen anderen Führungsstil an den Tag legen, als vielleicht aus anderen Bereichen. Ist das so?
Genauso kann man das sagen. Ja, genauso. Und hier geht es wirklich um systemische Rahmenbedingungen, nicht um die Persönlichkeit, sondern Menschen, die sich in diesen Rahmenbedingungen bewegen, mit dieser Aufgabe, mit dieser Rolle, unterliegen dem systemischen Zwang, den Fehler zu suchen. Also meine Aufgabe ist es beispielsweise, wenn ich für die Budgets verantwortlich bin oder, weiß ich nicht, im Vorstand für die ganzen Finanzen, dann ist es in der Regel nicht meine Aufgabe, das Gute zu fokussieren, sondern es ist meine Aufgabe zu gucken, wo geben wir zu viel Geld aus, wo ist ein Fehler passiert, was kostet uns zu viel, was müssen wir streichen, wer handelt hier unwirtschaftlich. Ja, also das ist ja ein großer Fokusbereich und das führt automatisch natürlich dazu, dass ich einen fokussierten Blick habe auf das, was schief geht, auf Fehler und dass meine Aufgabe ist, sie zu finden. Und das legt sich wie eine kulturelle Decke über den Bereich, vielleicht sogar über das ganze Unternehmen, je nachdem, wie weit das reicht. Aber tatsächlich ist es so, dass es ganz bestimmte Aufgaben und Anforderungen an Arbeit gibt, die Misstrauen fördern.
Ja, ja. Und ich glaube, umso wichtiger ist es auch, wenn die Unternehmen, die CEOs, die jetzt auch vielleicht mit uns zusammenarbeiten, wenn sie ihren Finanzbereich zukunftsfähig machen wollen. Und da geht es ja oft tatsächlich auch darum, wie wollen wir weg von diesem rückwärtsgewandten Monatsabschluss, Jahresabschluss und so weiter, nach vorwärts gewandt, also Business unterstützen in deren Entscheidungsfindung, dass da auch ein anderer Führungsstil eigentlich Hand in Hand gehen muss, weil dieses Beschützende muss man ein Stück weit loslassen und dieses Unterstützende, dieses ins Ungewisse sich vielleicht ein Stück weit bewegen, muss auch im Führungsstil sich abbilden, oder?
Absolut, genau. Ich finde immer ein schönes Bild ist so, das eine drückt von oben, also der Druck, die Kontrolle, das ist so dieses, die anderen klein halten, verwalten und managen, das ist ja die eine Art vom Führungsverständnis. Und das andere wäre nicht drückend, sondern hebend, also eher unterstützend, so wie du es gerade gesagt hast, an die Menschen glaubend und immer in einem Menschenbild unterwegs, in dem ich denke, das kriegen die hin oder sie handeln nach bestem Wissen und Gewissen. Und das ist ein Riesenunterschied erstmal in meiner eigenen Haltung. Da fängt es auch wieder an. Das hat auch wieder ganz viel mit Selbstvertrauen zu tun. Und es hat damit zu tun, das hast du gerade auch ganz toll formuliert, eher zu gucken, was ist die Ausrichtung? Also denke ich an die Vergangenheit und wir denken hier alle immer nur an die Erfahrungen, die wir schon gemacht haben. Das nennt man übrigens Knowledge-Based Trust. Also ich gucke immer vergangenheitsbezogen und vergleiche alles, was jetzt ist, mit dem, was wir mal erlebt haben, mit Erfahrungen und Wissen oder eben nicht Wissen. Jetzt kann man sich ja vorstellen, wer immer in der Vergangenheit abgleicht und die Vergangenheit als Referenz für die Gegenwart und Zukunft sieht, der bleibt auch in der Vergangenheit. Wer aber jetzt in so eine Art, und das nennt sich Vulnerability-Based Trust geht, also Vertrauen, wo wir noch keine Erfahrung haben oder wo wir einfach unsere Erfahrung ignorieren, weil wir sagen, es kann besser laufen vielleicht als das, was ich erlebt habe. Und wo wir uns wirklich aufeinander einlassen. Nehmen wir mal an, wir würden uns in unserer Führungsrolle wirklich auf die Leute einlassen und würden Risiko eingehen und würden sagen, ab jetzt entscheidet ihr über die Budgets. Weiß ich nicht, ne? Ist ja so ein ganz klassisches Beispiel. Weil wir trauen euch das zu. Ihr alle wollt ja, dass es uns gut geht, ja? Also wir alle haben ja ein Interesse daran, dass wir uns hier nicht zugrunde wirtschaften. Wenn ich jetzt sage, wir gehen rein und investieren und geben Vertrauen und in dem Fall Budgets, das kann man ja jetzt eins zu eins miteinander vergleichen, dann ist das eine Art von Vertrauen, wo ich keine Garantie habe. Aber die Chancen, die Wachstumschancen und die Entwicklungschancen sind deswegen auch nicht limitiert, weil sie sich eben nicht an der Vergangenheit orientieren, sondern offen sind.
Ja, ich mache damit im Prinzip schon das Tor irgendwie ein Stück weit auf für die Entwicklung meiner Mitarbeiter, ne? Und damit können die sich natürlich ihr komplettes Potenzial entfalten. Hast du gerade für Finanzführungskräfte, also CFOs, Head of Finance, Head of Controlling, hast du da vielleicht noch einen besonderen Trick, wahrscheinlich ist es gar kein Trick, wie sie ihre Teams eher vertrauensvoller führen können.
Wie man da jetzt hinkommt, ist genauso individuell wie jedes Team und jede Führungskraft und jeder Bereich und jede Branche und so weiter. Aber es gibt natürlich immer so gewisse Dinge, die auf keinen Fall falsch sind und die wahrscheinlich dazu beitragen, dass die Teams ihre Potenziale besser entfalten können. Ja. Und ich finde, in dem Kontext ist das, was sich am meisten bewährt, die Partizipation und Beteiligung der Mitarbeitenden. Nicht nur erlauben, sondern auch fördern. Was ich gerade in so stark regulierten, gerade auch Finance-Bereichen erlebe, ist, dass ein Großteil der Zeit damit verbracht wird, auf Erlaubnis zu warten. Also wir müssen immer irgendwie auf Freigaben warten, auf Erlaubnis, auf das Abnicken und so weiter. Deswegen wäre ein zweiter Tipp neben der Partizipation und der Frage nach der Meinung und der Mitentscheidung, wäre das mal umzudrehen und nicht das Prinzip des Erlaubens zu leben, sondern das Prinzip des Vertrauens. Das heißt, mal zu gucken, wo warten wir hier eigentlich den ganzen Tag auf Erlaubnis und können wir diese Barrieren abbauen und einfach Vorschussvertrauen geben? Was würde denn dann passieren eigentlich, wenn die Leute sich nicht mehr die Erlaubnis abholen müssen, sondern wir ihnen zutrauen, selbst zu denken? Die gehen ja in ihrem Privatleben auch Immobilien kaufen und erziehen Kinder und so. Und das schaffen die irgendwie auch alles wundersamerweise. Und niemand geht pleite. Das heißt, man kann ihnen vielleicht zutrauen, dass sie auch im Arbeitskontext über ein gewisses Budget im besten Wissen und Gewissen durchaus sehr, sehr gut verfügen können. Das wären so zwei, glaube ich, Dinge, die relativ losgelöst vom Kontext immer gut sind. Und das Prinzip dahinter ist ja wieder, wenn ich Risiko eingehe, wenn ich gebe, also ich lasse mein Team teilhaben, partizipieren und entscheiden, dann ist das ein Vertrauensvorschuss, der zu 95% immer belohnt wird. Und ich sage mit Absicht 95%, weil natürlich wird es auch Enttäuschungen geben und es wird auch immer Leute geben, die das mal nicht so gut machen, wie ich mir es vielleicht wünsche. Aber statt das dann zu fokussieren, müssen wir fokussieren, was auf der anderen Seite alles Gutes damit passiert. Und von daher sind diese Enttäuschungssituationen, das ist der ganz normale Reibungsverlust, den wir allein statistisch gesehen schon mitrechnen müssen, wenn wir Risiken eingehen, wenn wir anderen diese Macht geben, dieses Befugnis. Und deswegen glaube ich, gerade so im Finance-Bereich sind das sehr handfeste Mittel, wie ich mal auf meinen Bereich gucken kann und schauen kann, dass ich es anders mache.
Ja, und das, was du gesagt hast, dass es in 95% der Fälle gut geht, sage ich mal umgangssprachlich. Und da müssen, glaube ich, Menschen aus Finanzbereichen, die es gewohnt sind, 100% Qualität abzuliefern. Also verständlicherweise, im Jahresabschluss sollte es Richtung 100% gehen, Genauigkeit und so weiter, ne? Aber in der Führung gibt es keine 100% und 100% Führung gibt es nicht. Und zweitens, diese Fehler, die sind vielleicht auch ein Stück weit auch gut, ne? Weil das sind Lernchancen, wenn man richtig damit umgeht. Und da muss halt diese Führungskraft, besonders im Finanzbereich, so ein Stück weit auch loslassen und das gewohnte Muster so ein Stück weit verlassen, ne?
Absolut. Also wenn wir über Fehler sprechen und Missgeschicke, dann sowieso. Die sind auf dem Weg meistens extrem gut, weil sie nochmal unseren Fokus schärfen, weil wir lernen, weil wir daraus immer was Gutes ziehen können. Und damit meine ich jetzt nicht die Fuck-up-Helden-Story, sondern wirklich im echten rohen Moment des Fehlers eigentlich immer sehr, sehr gut, wenn wir sie bewusst nehmen und dafür auch nutzen. Das, was ich jetzt meinte, ist wirklich eine, nennen wir es mal, vorsätzliche Enttäuschung. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. In meinen ersten Jahren in der Bank war ich für 120 Auszubildende zuständig und duale Studentinnen und so. Und genau, es war so die ganze Ausbildungsriege im Norden. Da gehörte ich zu einem Team und wir haben die Personalarbeit für sie gemacht. Wir haben sie ausgebildet, trainiert, mit den Führungskräften im engen Austausch gewesen. Und eines Morgens bekam ich einen Anruf mit der Information, dass eine meiner Auszubildenden eine unserer Filialen überfallen hat. Mit ihrer Familie, genau. Und es war ein totaler Schockmoment. Darüber habe ich im Buch auch geschrieben. Warum ist es passiert? Es ist passiert, weil wir extrem viele Freiheiten auch den Auszubildenden gegeben haben. Das heißt, die hatten Möglichkeiten. Die hatten Zutritt. Mhm. Und jetzt war danach natürlich dann im Gespräch, war das falsch. Mhm. Hätten wir viel mehr regulieren müssen.
Beschränken und so weiter, ne? Mhm.
Und es wurden Stimmen laut, die gesagt haben, das war ja klar, dass das passiert. Das war doch klar, ne? Und wir müssen alles streichen, alle Freiheiten streichen und so weiter. Und ich finde, das ist so ein typischer Moment dafür, wie wir Menschen mit Enttäuschung umgehen. Deswegen hatte ich das vorhin so bewusst gesagt. 119 Menschen sind uns loyal gegenüber. Eine Person betrügt uns und was wir sehen, ist nur der Betrug. Und dann bestrafen wir die anderen 119 dafür und nehmen ihnen alle Rechte weg, weil einer hat betrogen. Das ist so typisch in unserer tayloristisch veranlagten Arbeitswelt, dass wir immer denken, so eine Störung müssen wir jetzt mit allem, was wir haben, schon mal präventiv verhindern, damit der Ablauf nie wieder gestört wird und alle Menschen müssen jetzt irgendwelche komischen Regeln befolgen. Ich glaube, so sind schon die wildesten Gesetze entstanden,
ja,
weil irgendwer es mal gemacht hat. Und damals habe ich mich ganz stark dafür gemacht, dass das eben nicht passiert, sondern dass die Rechte bleiben und dass wir genau so weitermachen, weil 119 Menschen haben sich toll entwickelt. Und deswegen finde ich das so wichtig. Klar, es werden immer mal Fehler passieren, aber ich rede jetzt wirklich von Menschen, die vielleicht ausnutzen, dass wir ihnen Freiheiten gegeben haben, weil das ist eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird. Wenn ich so viel Freiheit gebe, wird das dann nicht missbraucht? Machen die Leute nicht plötzlich, was sie wollen? Ja, wahrscheinlich schon. Aber ist ja auch gut. In 95% der Fälle machen die richtig coole Sachen. Und ich glaube, das müssen wir uns viel, viel mehr vor Augen führen, dass wir dann nicht fokussieren und sagen, wenn uns wirklich mal jemand enttäuscht und vielleicht auch die Freiheit missbraucht hat, jetzt müssen wir das ganz anders machen. Nein. Sondern dann eher gucken, was haben wir eigentlich alles gewonnen dadurch, dass wir es so gemacht haben.
Also da nicht überreagieren und alles, was man davor vielleicht auch mühsam aufgebaut hat, ne? Also gerade so Vertrauenaufbau ist ja schon eine harte und mühselige Arbeit und da braucht viel Zeit. Und wie schnell es gehen kann, dass man das wieder zerstört, indem man zum Beispiel wieder neue Regeln einführt und alle Freiheiten wieder zurückführt, ne? Und das kann dann sehr, sehr kontraproduktiv sein, ne?
Absolut. Ja, und Menschen sind dann vor allem die Menschen, die Freiheiten hatten und sich immer verantwortungsbewusst damit verhalten und auseinandergesetzt haben und uns immer loyal und treu gegenüber waren, die sind dann frustriert.
Ja, ja.
Die sind frustriert. Also da können wir ganz sicher gehen, die gehören dann nicht mehr zu den emotional hochgebundenen Menschen, wenn das passiert. Und das muss ich mir ganz, ganz klar machen. Das heißt, eigentlich müsste ich im Moment einer vorsätzlichen Enttäuschung sogar ganz besonders den Menschen danken, die immer treu und loyal sind, damit ich das Positive verstärke, statt das Negative über alle zu legen.
Ja, 100%. Ich will aber unbedingt noch ein anderes Thema anschneiden, Karin. Und zwar, du hast ganz am Anfang was Interessantes gesagt, und zwar, dass Führung und psychologische Sicherheit und Vertrauen und so weiter sich automatisch auf die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens auswirkt. Das ist im ersten Moment nicht logisch. Wir sind ja beide in ähnlichen Bereichen unterwegs. Also wir helfen Unternehmen, ja, ich sag mal eher in so, wird oft das Soft Facts dargestellt. Also wenn wir rausgehen, hat das Unternehmen erstmal keine 10 Millionen an Kosten gespart oder sowas. Also jetzt nicht offensichtlich. Wie machst du das trotzdem Unternehmen, deinen Kunden vielleicht auch klar, auch diese weiche Themen, vermeintlich weiche Themen, haben einen knallharten wirtschaftlichen Effekt, positiven Effekt?
Ja, es ist genau das und gleichzeitig ist das auch wiederum ein Trugschluss, denn diese ganzen weichen Faktoren, wobei ich ja gerne sage, das sind die neuen Hard Skills, was wir hier machen, also so Vertrauen, Leadership, das sind eigentlich die neuen Hard Skills und nicht mehr Soft Skills. Der Name wird dem Thema eigentlich nicht mehr gerecht, weil sie sind wirklich, wirklich zur neuen harten Währung geworden, gerade im Zeitalter von künstlicher Intelligenz sind die menschlichen Komponenten noch viel wichtiger geworden. Denn ganz ehrlich, so Steuerung über KPI und Management und so, das können wir bald alles den KI-Agenten geben. Die machen das wahrscheinlich viel besser. Und dann haben wir endlich mehr Zeit für die menschliche Führung. Nur wenn das dann keiner kann, das wäre schlecht. Wofür braucht es dann den Menschen noch? Also das ist erstmal ein Argument, finde ich. Und das zweite Argument, was ich so schön finde, wir können diese Auswirkungen, wenn das Menschliche fehlt, wenn diese Soft Skills, wie du es gerade gesagt hast, wenn die fehlen, das können wir in harten Zahlen umrechnen. Gallup macht das zum Beispiel jährlich und guckt sich an, was ist eigentlich der Verlust in Euro, wenn die Menschen nicht emotional hochgebunden sind. Und man muss sich jetzt ganz klar sagen, aktuell sind nur noch 9% der Bevölkerung ist nur noch hochgebunden an die Arbeitgebenden, wenn man den Schnitt von den Befragten jetzt mal auf alle überträgt. 78% machen Dienst nach Vorschrift und der Rest hat eigentlich innerlich schon gekündigt. Das sind im Moment die Verhältnisse. Und diese fehlende Produktivität, und wir sind nur bei Produktivität, ich bin noch nicht bei Innovation, das ist noch ein ganz anderes Problem. Wir sind nur bei der fehlenden Produktivität, die hat alleine 2024 uns über 130 Milliarden Euro gekostet in der deutschen Wirtschaft.
Mein Gott, okay.
Und jetzt kann ich mich ja mal fragen, was hat mich das eigentlich gekostet mit meinem Unternehmen? Wie viele Menschen sind hier eigentlich hoch emotional gebunden und deswegen produktiv, weil sie total engaged sind? Und wie viele sitzen hier, fühlen sich nicht ernst genommen, nicht gesehen, nicht gefragt und nicht eingebunden und machen zwar Dienst nach Vorschrift, aber keinen Millimeter mehr? Dann fehlt uns Produktivität. Was jetzt noch dazu kommt, ist, uns fehlt es ja massiv an Innovation. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Bereich. Den erreichen wir übrigens auch nur durch eine hohe psychologische Sicherheit. Also wenn die Leute sich trauen zu sagen, was ist. Das ist die höchste Form psychologischer Sicherheit. Erst dann können wir innovieren. Und da sind wir gerade ganz weit von weg. Und da komme ich mit autoritärer Führung oder mit KPIs, komme ich da nicht hin. Das meinte ich vorhin mit, kurzfristig mag das funktionieren, weil die Leute kognitiv verstehen, ich habe jetzt ein Ziel, das muss ich erreichen, damit ich mein Gehalt kriege. Ja. Aber langfristig werden sie gehen oder ihr Job wird ihnen egal und sie machen halt dann immer nur diesen kurzen Sprung zu den nächsten Zahlen. Aber damit wird es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir bald abgehängt werden, weil das nicht reicht. Wir müssen uns ja immer wieder neu erfinden, um in einem so disruptiven und wirtschaftlich auch unüberschaubaren Markt überhaupt bestehen zu können. Und diese Fähigkeit des Anpassens, des Veränderns, des Risikeneingehens miteinander, die kriegen wir nur, wenn wir eine Bindung haben, wenn wir eine Beziehung haben. Weil ich würde ja mit niemandem Risiken eingehen, wenn ich mir der Beziehung nicht sicher bin.
Ja.
Ganz einfaches Prinzip.
Die allerwichtigste Basis, ne? Und wenn wir ganz ehrlich sind und wenn jeder ehrlich zu sich ist, das, was wir gerade sehen in der Wirtschaft, diese, und ohne das jetzt alles zu einfach zu reden und alles über einen Kamm zu scheren, diese Situation, wo wir in Deutschland auch ein Stück weit sind, ne, so diese teilweise lethargische, wo wir sind, da kann Führung oder ist Führung auf jeden Fall ein Riesenhebel, um da wieder einen Schritt einfach nach vorne zu machen. Ne?
Genau. Du sagst es, wir sehen es eigentlich im ganzen Land. Also wir sind komplett in einer, ich würde sagen, kollektiven, du hast es jetzt Lethargie genannt. Ich finde auch, dass das ja auch sehr gut zutrifft und gleichzeitig manchmal auch Panikattacke. Also Mischung zwischen Lethargie und Panikattacke, habe ich so das Gefühl, weil dann doch wieder viel Aktionismus teilweise da ist, völlig kontextlos und manchmal auch gar nichts getan wird. Also es ist beides gerade und wir kriegen Menschen da nicht raus, weil unsere KPIs so überzeugend sind. Das macht nichts mit Menschen, sondern wir müssen wieder etwas schaffen, woran Menschen glauben können. Und wir müssen es schaffen, dass sie uns folgen. Und das ist diese Followerschaft zu erreichen. Das kriegen wir nicht mit Management und Verwaltung hin, sondern indem wir Menschen zutiefst sie motivieren, sich selbst zu motivieren, weil das können sie am Ende nur selbst, aber über Sinn, über positive Emotionen und über Orientierung und Halt und Freude und das Sehen und Gesehen werden, diese Grundbedürfnisse, wenn ich die bei der Arbeit erfülle, Wahrnehmung, Wertschätzung, Vertrauen in die Menschen, wenn ich ihnen Chancen gebe, wenn ich ihnen Verantwortung gebe, das ist das, was letztendlich ja auch unsere Emotionen steuert. Und das ist das, worüber wir Menschen in solchen Zeiten wieder für uns gewinnen können, über nichts anderes.
Und wenn es tatsächlich noch eines Nachweises oder eine Überzeugung benötigt hat, dann ist es auf jeden Fall diese Zahl, die du da gerade in den Raum geworfen hast. Was war das, 130 Milliarden?
Über 130 Milliarden, ja.
Über 130 Milliarden in 2024.
Das Jahr davor waren es über 160 Milliarden.
Oh mein Gott, ja. Und ich glaube, in der Größenordnung bewegen wir uns sicherlich auch in diesem Jahr. Und ich glaube, jeder aus dem Finanzbereich kann das im Dreisatz auf sein Unternehmen runterrechnen, ne? Weil Volkswirtschaft, 130 Milliarden und sein eigenes Unternehmensumfeld, sicherlich keine Ausnahme oder in den meisten Fällen keine Ausnahme. Von daher, der wirtschaftliche Schaden ist enorm durch die eben von dir benannten Gründe, ne?
Genau, Ja, und wir können die Wirtschaft nicht ändern, wir können auch gewisse Missstände nicht ändern, aber wir unterschätzen oft, welche Möglichkeiten wir in unserem eigenen Team haben, Einfluss zu nehmen, Rahmenbedingungen zu verändern, damit Menschen sich gut fühlen und damit sie Lust haben zu leisten, weil das brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die Lust haben zu leisten. Und das kriegen wir nicht hin, indem wir ihnen sagen, wie viel sie leisten müssen.
Wenn du jetzt in zwei Botschaften von vielen diesen, die du bereits gesagt hattest, nur zwei Botschaften auswählen könntest, die du jetzt den Führungskräften auf den Weg mitgeben könntest, was können sie ab morgen, ab nächster Woche anfangen, anders zu machen, anders zu führen, um Mitarbeiter einfach zu motivieren und zu mehr Leistung zu motivieren?
Neben all dem, was wir schon gesagt haben, ich suche jetzt einfach mal zwei raus.
Such mal raus.
Geht Risiken ein und gebt euren Leuten so viel Empowerment, also so viel Möglichkeiten und Freiheiten wie möglich. Das ist Nummer eins. Führung bedeutet Risiken eingehen. Mhm. Und Nummer zwei, das ist eine Zusammenfassung dessen, was ich gesagt habe. Es ist nochmal ein bisschen was extra, aber ich sage das jetzt einfach. Wir glauben oft, wir brauchen immer die ganz großen Initiativen und haben dann auch Sorge davor, dass das, ich verspreche jetzt wieder die ganzen Finanzführungskräfte an, dass das vielleicht zu teuer wird und dass wir so viel Geld investieren müssen. Meine Erfahrung aus 17 Jahren ist, es sind nicht die großen Initiativen. Wenn ich die ganzen kleinen Momente im Alltag nutze, dann brauche ich keine großen Initiativen. Das heißt, nutzt die kleinen Momente von Wertschätzung, von ich sehe dich. Fragt einfach mal, wie geht's dir wirklich? Dass ihr überhaupt mal wisst, wie es den Leuten geht. Fragt nach der Meinung eurer Mitarbeitenden. Sagt, ich bin da, wenn du mich brauchst. Sag, was brauchst du? Ich unterstütze dich. Mhm. Sagt ihnen, dass ihre Meinung euch wichtig ist. Nehmt diese Mikromomente mehr in den Fokus und gebt den Menschen das Gefühl, dass sie fähig sind und dass sie wichtig sind.
Wow, das war eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Ich glaube, und trotzdem so viele Impulse, dass, glaube ich, A, jeder wirklich sofort in kleinen Schritten anfangen kann, sich was zu ändern, an sich zu ändern. Ne? So wie du ganz am Anfang gesagt hast, also erstmal Vertrauen in sich selbst, sich selber zutrauen, loszulassen, sich selber zutrauen, einen nicht 100% Ansatz bei der Führung, Klammer auf, geht nicht, Klammer zu, einfach zuzulassen. Und diese kleinen Momente, die sind oft wichtiger als große Ansätze, große Vorhaben, die vielleicht trotzdem sein müssen. Aber mit kleinen Schritten hat man trotzdem sehr viel schon geschafft, ne?
Genau.
Klasse, Karin. Ich glaube, ich habe nur die Hälfte der Fragen vorgelesen oder durchgeschaut, die ich vorhatte. Aber du hast so viel Input geliefert, dass es gar nicht mehr Fragen bedarf. Zeit läuft uns davon. Vielen Dank. Allerletzte Frage und jetzt an dich gerichtet. Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir über Leadership reden möchte?
Super gerne auf LinkedIn. Das ist meine Plattform, wo ich auch viel kommuniziere, wo ich auch viel über das Thema spreche und regelmäßig auch Diskussionen anstoße, weil mich die Sicht der anderen interessiert. Also da gerne mitdiskutieren. Ich freue mich.
Klasse. Vielen Dank. Du hast mich auf jeden Fall inspiriert und ich bin davon überzeugt, dass du jeden, der hier zugehört hat, bis zum Schluss auf jeden Fall auch inspiriert hast. Karin, vielen, vielen lieben Dank.
Danke dir für die wirklich tollen Fragen. Also ich könnte hier jetzt mit dir noch 2 Stunden weitersprechen. Vielen Dank.
Wir holen nach und machen Folge 2. Dankeschön.
Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.